Ja, schönen guten Morgen. Die meisten habe ich begrüßt, vielleicht ein oder andere noch nicht. So eine freie Autobahn haben wir noch nie gehabt, wie heute. Gott ist gut, wir haben schon einiges gehört. Das, was mich beschäftigt hat, ist einer der Texte für diesen Sonntag. Er steht im Hebräerbrief, Kapitel 4, 4 bis 16. Das stimmt nicht. 14 bis 16. Irgendwie habe ich mich da vertan. Ich möchte dem Ganzen ein Thema geben. Auch darüber haben wir schon gehört. Jesus, der einzige Weg in die Gegenwart Gottes. Oder in die Gemeinschaft zu Gott. Einige haben erzählt, wie das bei ihnen war. Ja, lesen wir mal, was Jesus getan hat, wie es im Hebräerbrief steht. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen. Er ist der einzige Weg in die Gegenwart Gottes. Jesus hat das selber gesagt. Im Neuen Testament, in Johannes 14, 6 lesen wir, er spricht da zu Thomas: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Daran dürfen wir im Glauben alle Zeit festhalten. Und dieser Text auch aus Hebräer ermutigt uns dazu. Dieses Bekenntnis ist in unserer Zeit sehr wichtig, weil viele sich nicht mehr auf Wahrheiten festlegen wollen. Sie argumentieren lieber mit sowohl als auch, alles ist relativ. Und so treffen wir auf viele Meinungen, auf Sichtweisen, auf Blickwinkel und Blickpunkte. Und jeder sieht das so ein bisschen anders. Aber ich verrate euch was. Wenn wir Gottes Sicht annehmen, und die hat er uns in seinem Wort gesagt und gezeigt, dann sind wir auf sicherem Terrain. Gottes Wort sagt uns, dass in Jesus und durch das Wort Gottes Wahrheit und Licht zu uns kommt, in unser Leben fällt. Heinz hat vorhin gesagt, dass alles schwarz war, was er zeichnete, mit einem kleinen Lichtpunkt. In diese dunkle Nacht will er hineinleuchten. Und er will unsere Herzen treffen. Und das dürfen wir uns auf keinen Fall verwässern lassen. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt an jüdische Empfänger. Und deshalb stammen seine Anknüpfungspunkte ein Stück weit aus dem Tempeldienst des Alten Testaments. Und eine zentrale Figur war der Hohepriester. Und dieses Amt zeigt im Alten Testament uns schon den Dienst, den Christus hatte. In ihm ist die eigentliche Erfüllung davon. Und deshalb wollen wir uns damit ein wenig heute Morgen beschäftigen, weil sie die Erlösung abbilden. Aus diesem Grund wird in unserem Text in Vers 14 Jesus auch als der große Hohepriester bezeichnet. Fragen wir uns zunächst, welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede sind zwischen diesem irdischen hohen Priester im Alten Testament und Jesus im Neuen? Auf den ersten Blick scheint das alles weit weg für uns vielleicht oder gar nicht mehr wichtig zu sein. Das waren Dinge, die im Alten Testament geschahen. Und doch ist hier das Erlösungswerk, das Wirken Jesu in vielen Punkten abgebildet. Da ist einmal der Tempel. Er bestand aus zwei voneinander getrennten Bereichen, dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und dann gab es noch den Tempelvorhof, auf dem sich das eigentlich religiöse Leben der Gläubigen damals abspielte. Dort wurden die verschiedenen Opfer dargebracht, Gott wurde gepriesen, angebetet. Und der Davi zum Beispiel haben wir die Gründung des Tempelchores, das heißt, der Tempel stand noch nicht, da war es eine Hütte. Aber viele Dinge hat er schon eingeführt, die später dann durch diesen vielstimmigen Chor ein großer Lobpreis entstand. Aber wichtig ist immer, egal ob es zwei sind, die Lobpreis machen oder 100 oder 1000, wichtig ist, dass unser Herz dabei ist. Auch wenn wir jetzt im Moment nicht mitsingen können, kann unser Herz singen. Dieser Tempelvorhof war also der Ort des Gottesdienstes für das Volk. Zum Allerheiligsten und Heiligen hatten dagegen nur die Priester Zutritt. Und zum Allerheiligsten der Hohepriester alleine. Dort befand sich die Bundeslade mit den Gesetzestafeln und darauf die 10 Gebote. Und oben war ein kunstvoll verzierter goldener Deckel mit 2 nachgebildeten Cherubim. Dieser Aufsatz wurde Gnadenthron oder Gnadenstuhl genannt. Wer mal ins Alte Testament schaut, 2. Mose 25 beispielsweise, 22, da hören wir, dass Mose genau von diesem Deckel aus Gott reden hörte. Dass er immer wieder die Anweisungen, die er dem Volk weitergab, von dort hörte. Einmal im Jahr, Mose hatte immer Zutritt, aber der hohe Priester ging einmal im Jahr an diesen Ort, ins Allerheiligste. Davor war ein dicker Vorhang, übrigens der zerriss, als Jesus sein Leben für uns gab. Dieser Vorhang war etwa handdick. Und doch riss er von oben bis unten durch. Wenn der Hohepriester einmal im Jahr dorthin ging, es war der Tag der Versöhnung, um für sie vor Gott einzutreten, dann wird hier die einmalige Würde und Wichtigkeit dieses Dienstes, aber auch seine Vorläufigkeit offenbar. Und daraus ergeben sich bemerkenswerte Unterschiede für den Dienst, den Jesus getan hat und den der hohe Priester tat. Er ging in ein irdisches Heiligtum, um für das Volk vor Gott einzutreten. Jesus ging in den Himmel selbst. Er ist der große hohe Priester, der, so steht es wörtlich, durch die Himmel gegangen ist, um uns vor dem Angesicht Gottes Fürbitten zu vertreten. Nach seiner Auferstehung fuhr er einige Zeit später gen Himmel, nachdem er immer wieder mit seinen Jüngern zusammen war. Und Jesus verließ die geschaffene Welt, zu der auch das Weltall und der Lufthimmel, also die Atmosphäre um unsere Erde gehören, und ging hinein in Gottes unsichtbare Welt. Deshalb heißt es hier Mehrzahl Himmel, die Himmel. Ich finde das schön, dass es in der Elberfelder so erhalten geblieben ist. Wir sehen, Jesus dringt durch. Er geht nicht nur durch das Heilige, durch den Vorhang und dann in diese Gegenwart Gottes, sondern er kommt zum himmlischen Thron der Gnade und nicht nur in ein irdisches Heiligtum. Ich musste unwillkürlich, diese Woche ist ja wieder so ein Gerät auf dem Mars gelandet. Da wurde viel Bomborium drum gemacht und sie waren alle sehr erleichtert, als das Ding endlich gelandet war und heil angekommen. Und es soll nun irgendwie nach Wasser suchen oder im Gestein Spuren davon finden, wie auch immer. Und von Jesus heißt es hier so einfach, der die Himmel durchschritten hat. Ich darf nicht so weit weglaufen, sonst ist das nachher nicht drauf. Der die Himmel durchschritten hat. Er brauchte keinen Fallschirm, er brauchte keinen Gleiter oder was da alles so ist. Und die Leute haben jahrelang gebastelt und sind ganz stolz auf ihr Werk. Wir dürfen stolz auf Jesus sein. Er ist für uns zu Gott, dem Vater, gegangen. Und da sitzt er. Und manchmal steht er auch. Als Stephanus starb, stand er. Er weiß ganz genau um dich, er kennt dich, er kennt deine Situation und manche sind ein bisschen mit ihren Nerven am Ende. Denen ist das alles zu eng, was jetzt uns so zugemutet wird. Aber es gibt auch noch vieles, was wir haben dürfen. Und das ist der Friede mit Gott. Und wenn du mal wieder so ein bisschen auf die Palme gehst oder explodieren willst, dann denk an den Luftballon, da kann man Luft ablassen. Und ich sag euch, wie ich das mache. Es gelingt mir auch nicht immer. Ich muss also da auch lernen. Aber ich habe eins erkannt. Wenn du betest, geht's leichter und schneller. Wenn du betest, sinkt die Temperatur, die dich so kochend heiß gemacht hat und den Deckel leicht abfliegen lässt. Und der Friede Gottes kommt über dich. Du sollst nun kein Kühlschrank werden. Wir sollen ja froh im Herrn bleiben. Aber wir dürfen dann wieder runterkommen. Und das Beste ist, wenn wir vergeben, wenn wir Fürbitte tun, wenn wir sagen, Gott, das ist mir zu schwer, da werde ich nicht mit fertig, da komme ich nicht mit klar, da weiß ich nicht weiter und da sieht es so aus, als wenn alles vermauert ist und ich immer gegen eine Wand laufe. Aber du hast einen Weg, du hast ihn durch Meere gebahnt, du hast ihn durch die Mauern von Jericho gebahnt, du kannst auch diese Mauer sprengen. Und das kann dauern. Das muss nicht heute und nicht morgen sein und manchmal wird auch unsere Geduld geprüft. Aber auch wenn alle denken, er kommt zu spät, bei Lazarus sah es auch so aus. Einen Tag vorher war Lazarus gestorben und Jesus kam dann um die Ecke. Ja. Und die Schwestern sagen, wärst du hier gewesen? Wärst du früher gekommen? Aber dann kommt ihr Aber, dann fängt der Glaube an bei Maria oder bei Martha was. Und sie sagt, aber auch jetzt noch weiß ich, was du von Gott bitten wirst. Und dann geht er hin und die Augen werden feucht, er hat ihn lieb gehabt. Und ich glaube, es ist so eine heilige Wut in ihm über den Tod. Aber es ist nicht nur Wut, es ist auch die Liebe Gottes, die dann diesen Befehl gibt, Lazarus, komm heraus! Und da kommt er wie ein Geist, überall verbunden mit Tüchern, wahrscheinlich ein bisschen stolpernd, weil er nicht sieht, macht ihn los, helft ihm. Wir brauchen manchmal einen anderen, der uns die Binde von den Augen nimmt oder von den Füßen. Wir brauchen manchmal einen anderen, der uns hilft. Gott macht nicht alles alleine. Manchmal benutzt er dich und mich. Und wohl dir, wenn du in deinem Herzen dieses Rufen hörst und darauf eingehst. Ich komme zurück zu unserem Text, der die Himmel, durch die Himmel gegangen ist. Wenn der hohe Priester einmal im Jahr am großen Versöhnungstag Yom Kippur vor Gottes Angesicht ins Allerheiligste trat, hatte er zwei Dinge bei sich, Opferblut und Weihrauch. Er versöhnte das Volk mit Gott durch das Blut von Böcken. Und der verströmte Weihrauch symbolisierte dabei, seine Fürbitte sollte ein Wohlgeruch, der aufsteigt vor Gott, sein. Er brachte ein Tieropfer. Einmal für sich selbst und dann auch für das Volk und ihre Sünden. Dadurch wurde seine Vermittlerrolle zwischen Volk und dem lebendigen Gott deutlich. Und das weist nun ganz deutlich auf Christus hin. Er ist der wahre und ewige Mittler zwischen dir und Gott, zwischen Gott und den Menschen. Und dabei wird ein großer Unterschied deutlich, der riesengroß ist. Jesus kam nicht mit dem Blut von Opfertieren stellvertretend für unsere Sünden vor Gott. Er gab sein eigenes Blut und Leben am Kreuz von Golgatha für dich und mich hin. Die Könige und Herrscher dieser Erde geben oft das Blut ihrer Völker durch Kriege. Jesus, der König aller Könige dagegen, vergießt sein eigenes Blut, um uns zu erlösen. Welch ein Unterschied! Das Opfer im Alten Testament konnte die Sünde auch nur zudecken, bedecken, hatte nur aufschiebende Wirkung, aber es konnte nicht wirklich sie wegnehmen. Es hatte aufschiebende Wirkung bis zu dem Zeitpunkt, wo Christus käme. Von Jesus lesen wir Johannes 1, 29. Johannes der Täufer sagt es und zeigte auf ihn: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt zudeckt? Nein, wegnimmt. Wegnimmt für immer. Ist nicht mehr da. Du hast vielleicht eine lange Liste gehabt. Aber wenn er unterschrieben hat, das tat ich für dich und du hast es für dich angenommen, dann ist diese ganze Schuldurkunde Geschichte. Sie ist für Gott nicht mehr da, sie existiert nicht mehr. Das konnte kein Mensch und auch kein Tieropfer für uns bewirken. Und hier wird die Einzigartigkeit des Dienstes Jesu sichtbar. Was der hohe Priester tat, musste jährlich wiederholt werden. Was Jesus getan hat, ist ewig gültig. Gilt immer noch, nicht nur heute, nicht nur gestern, sondern auch übermorgen, bis in alle Ewigkeit. Jesus brauchte auch kein Opfer für seine eigenen Sünden bringen, die er nicht hatte. Er ist in gleicher Weise, so steht es hier im 15. Vers, wie wir versucht worden, doch, ein ganz großer Unterschied, doch ohne Sünde. Deshalb war er das fehlerlose Opferlamm, wie es in Johannes 1,29 heißt. Obwohl er Gottes Sohn war, verzichtete er auf seine Vorrechte und wurde ganz Mensch. Er wurde versuchlich wie wir. Das Evangelium von heute, von diesem Sonntag, ist die Versuchungsgeschichte aus Matthäus 4. Ihr könnt sie nachher lesen. Aber er blieb ohne Sünde. Und nur so konnte er unser Erlöser werden. In seiner Kraft können auch wir als Erlöste überwinden. Nicht in unserer eigenen, aber in seiner. Und du darfst zugeben, dass du seine Hilfe brauchst. Immer wieder. Auch seine Reinigung. Nur im Blut Jesu ist diese wunderbare Reinigungskraft, die von Sünde befreit und mit Gott versöhnt. Das Blut schützt aber auch vor den Anklagen des Satans. Wo Sünde abgewaschen ist, da verliert er sein Anrecht. Seine Anklagen gehen ins Leere. Das ist ein Halleluja-Wert, auch zwei. Das Einzige, was wir für unsere Erlösung tun müssen, ich sage da euch nichts Neues, wir müssen das für uns in Anspruch nehmen. Wir dürfen nicht zu stolz sein und denken, naja, ich reiß mich jetzt zusammen und dann explodiere ich nicht. Ich glaube, wir müssen alle zugeben, das ist schon oft daneben gegangen. Aber im Gebet Luft ablassen aus diesem Luftballon. Im Gebet auch diese stinkige Atmosphäre ablassen, die uns manchmal da so hochkommen will, indem wir sagen, mir ist so viel Barmherzigkeit widerfahren und die Jahreslosung sagt uns das ja auch. Und darum darf ich barmherzig sein mit dem anderen, der mir vielleicht gerade aufs Hühnerauge getreten hat. Tut weh. Aber je schneller du es in Gottes Hände gibst, je besser kannst du durchatmen und zur Ruhe kommen und Frieden finden. Es geht nicht um irgendwelche Leistung. Jesus hat schon alles Nötige getan. Und er versteht dich. Das ist ein weiterer Punkt. Er kann sich wirklich in unsere, meine, deine Lage versetzen. Er versteht uns in unseren Schwachheiten. Er musste all das selbst durchleiden in seinem Erdenleben. Ihm blieb nichts erspart davon. Ich glaube, wir können auch selber mit anderen besser mitfühlen, wenn wir eine Situation schon so ähnlich erlebt haben. Jesus weiß, wie dir zumute ist. Kein Schmerz, kein Unrecht, keine Enttäuschung, die er nicht durchlitten hat. Aus seinem engsten Kreis geht einer und verrät ihn. Jesus versteht dich, wenn du zu ihm rufst und betest. Du kannst ihm wirklich alles sagen. Und wenn wir die Psalmen lesen oder auch andere Texte, merken wir, wie manchmal die Menschen dort kämpfen auch, weil sie den Weg nicht verstehen und manches nicht nachvollziehen können. Sie sagen das aber Gott. Und dann sind sie bereit zuzuhören. Dann sind sie bereit umzuschwenken und zu sagen, Herr, jetzt hast du das Paket. Und ich glaube, du wirst damit fertig und wirst eine Lösung finden. Ja, du kannst ihm alles sagen, das ist eine frohmachende Botschaft. Auch wenn du dich mal nicht verstanden fühlst von Gott und den Menschen. Jesus kennt deine Alltagssorgen, deine Einsamkeit, dein Verzweifeln und dein Niedergeschlagensein, aber gib nicht auf. Lass da in der Mitte, auch wenn es noch so ein schwarzes Bild ist, diesen hellen Punkt sein. Er ist nicht der Unnahbare, der weit über allem thront, da irgendwo ganz, ganz weit im All. Nein, er ist durch seinen Geist in deinem Herzen. Er kann deine Gedanken und Empfindungen bis in die tiefste Tiefe nachvollziehen. Er tritt für dich ein vor dem Vater im Himmel. Er ergreift deine Last. Er nimmt, was dich mühselig beladen und bedrückt macht. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Vertrau ihm dein Paket ruhig an. Denk nicht, dass es irgendwie zu schwer für ihn ist. Er will dich erquicken. Er will dich wirklich froh und frei machen. Da geht es nicht um falsche Nachgiebigkeit, sondern um echtes, geduldiges Mittragen und Mitleiden. Damit du frei durchatmen und zur Ruhe kommen kannst. Und deshalb dürfen wir alles ablegen, was uns gerade bedrängt. Im Januar war es war kalt und nicht so schön wie heute. Und kalt war auch unsere Heizung. Und jetzt stehst du da und fragst dich, was ist los? Meistens kommt sowas donnerstags oder freitags, wenn keiner mehr Zeit hat. Und dann habe ich gebetet. Und dann so in meine Gedanken hinein kam auf einmal: Schau mal nach den Sicherungen. Wir haben draußen am Teich auch noch so eine Säule mit Elektrizität. Da kann man einiges dann beleuchten und so weiter. Das ist auch alles extra abgesichert, habe die Sicherung runtergeschaltet, bin hingegangen zu dieser Säule. Und siehe da, wir hatten nämlich einen Heiligabendgottesdienst bei uns im Garten. Die Klappen waren hoch von diesen. Und da hatte es reingeregnet. Ich habe die dann erstmal geschlossen. Da ist auch noch sonst so ein kleiner Adapter. Den habe ich verpackt. Und dann habe ich wieder die Hauptsicherung angeschaltet. Und die Heizung schnurrte wie ein Kätzchen. Zwar nicht lange, nach ein paar Wochen oder, weiß nicht, 2 Wochen, 1,5 Wochen, brauchten wir dann doch nochmal den Monteur, und er hat dann nachgeschaut und gesagt, ja, das Gebläse versucht anzusprengen, aber schafft es nicht, und schließlich war es ein Kondensator, und wenn ich euch sage, wie alt die Heizung ist, dann glaubt ihr das nicht. 37 Jahre. Der Schornsteinfeger sagt immer, lassen Sie die laufen, solange sie läuft. Die neuen halten nur 15. Also Gott ist treu und er segnet manches über Bitten und Verstehen. Wie gesagt, sie läuft wieder, es geht gut. Wir müssen manchmal still werden. Beten, aber dann auch hören. Beten ist nicht nur reden, lange quatschen. Es sind manchmal auch kurze Gebete, die wichtig sind. Aber hör zu. Und Gott gibt dann manchmal so einen Impuls. War jetzt ein nachgetragenes Zeugnis. Ja, Jesus will uns zu Siegern und Überwindern machen. Und dabei können wir erfahren, wie seine Kraft den Schwachen mächtig ist. Wenn wir nur demütig genug sind zu bekennen, wir brauchen ihn, dann ist er auch da. Egal, ob es dauert oder nicht. Es braucht auch seine Zeit, bis wir das ganze Ausmaß der Erlösung kennenlernen. Die Höhe, die Breite, die Tiefe, die Länge der Erkenntnis Gottes, wie es Epheser 3, Vers 18 heißt. Es ist seine alle Erkenntnis übersteigende Liebe zu dir. Wir werden Gottes Zusagen im Wort oft erst nach und nach entdecken, die er seinen Kindern gibt. Und wir müssen lernen, uns im Glauben dann drauf zu stellen, und wir werden entsprechende Erfahrungen machen. Die größte und beglückendste Erfahrung aber ist, dass ich sein Kind sein darf. Und Kinder dürfen auch mal schreien: Herr, hilf mir! Als Mose am Roten Meer stand und die Ägypter anrückten, ich glaube nicht, dass er nur geflüstert hat. Ich glaube, der hat geschrien: Herr, hilf uns! Und Gott hat ja manchmal sehr, ja, auch Humor, ne? Ich glaube, der kommt von ihm. Er hat gesagt: Was schreist du? Hast du nicht einen Stab in der Hand? Halt ihn mal übers Wasser. Und das Meer floh, wich zurück, blieb da irgendwo stehen, wie eine Mauer. Die größte und beglückendste Erfahrung ist, ich darf Kind sein. Vielleicht trauerst du manchmal deiner Kindheit nach, aber du bist immer noch Kind. Nämlich Kind deines Gottes, der dich so liebt. Und wir dürfen jetzt, und das ist der letzte Punkt, dauert trotzdem noch ein bisschen, wir dürfen mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen. Der Gnadenstuhl, habt ihr es behalten, oder Gnadenthron, war diese Deckplatte über der Bundeslade, wo Gott sprach. Wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Und hier leuchtet jetzt noch viel heller auf, was Jesus getan hat. Im Alten Testament durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr kommen. Und du und ich, wir dürfen jeden Tag kommen. Jede Stunde, jeden Augenblick. Tag und Nacht, 24 Stunden ist da oben nicht besetzt. Freie Leitung. Meine Frau wollte sich anmelden zum Impfen. Ist eigentlich dran. Aber das hat gedauert. Ich weiß nicht, 20 Mal hast du versucht? Nicht nur an einem Tag, sondern an 10 Tagen ungefähr. Und dann war sie mal in der Warteschleife, das war schon ein Erfolg. Und nach 10 Minuten kam wirklich jemand und hat die Sachen aufgenommen, damit sie auf die Warteliste kommt. Ob da 24.000 vor ihr sind, weiß ich nicht, wird dauern, aber sie kriegt Nachricht. Das ist doch schon mal was. Unser Gott ist gut, aber wir brauchen manchmal ein bisschen Geduld. Also wir dürfen jederzeit kommen. Welch ein Vorrecht. Viele Menschen haben aber leider ein falsches Gottesbild. Auch nachdem sie Kinder Gottes geworden sind, haben sie immer noch eine gewisse Scheu. Neulich habe ich, war auch in einer Predigt, vielleicht habt ihr sie auch gehört, dass da irgendwo in Brasilien jemand Millionär geworden ist, aber er wusste es nicht. Seine Frau hat ihm das vererbt, mit der lebte er getrennt, er lebte auf der Straße, eigentlich war er ein Penner. Aber als die Polizei kam und ihm das sagen wollte, lief er weg. Und sie haben ihn bis heute, glaube ich, nicht gefunden. 6 Millionen hat er eigentlich geerbt, aber er weiß es nicht. Uns fehlt manchmal das kindliche Vertrauen für Gottes Gegenwart und Nähe. Er kennt uns doch schon längst, du brauchst doch nicht weglaufen, er sieht doch in dein Herz. Du kannst ihm nichts vormachen. Er möchte dich erneuern und verändern, aber er meint es dabei wirklich gut. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben und dir seine Liebe schenken. Das alles geschieht durch Jesus, durch seinen Geist, wenn du ihm Raum gibst. Und er wird, Gottes Geist wird Jesus und den Vater im Himmel groß machen und dir sein wirkliches Herzensverlangen zeigen. Und das ist die große Liebe zu dir und mir, zu seinen Kindern. Und wir werden entdecken, wir müssen nicht davonlaufen. Wir müssen nicht länger uns hinter Misstrauen, Zweifel, Rebellion verstecken, sondern wir dürfen dieses liebende Vaterherz schlagen hören. Doch wie wenig Zeit nehmen sich manchmal auch Gläubige für diese wichtigen Augenblicke vor Gott. Zeit mit Gott und zu beten oder ihm zuzuhören. Aber wer damit spart, der bringt sich selbst um das Beste. Und er geht achtlos mit der Gnade um. Er hat sie sich so viel kosten lassen. Und er sehnt sich danach, dass wir ihm zuhören. Dass er durch sein Wort oder auf andere Weise zu uns sprechen kann. Manchmal ist es auch ein Traum. Die meisten Träume bedeuten nichts, aber es gibt manchmal welche. Das merkst du aber auch. Oder er redet auf andere Weise. Vielleicht mal auch durch einen Rat eines anderen. Manchmal muss man sogar auf seine Frau hören. Soll vorkommen. Umgekehrt auch. Jeder, der so mit freudiger Zuversicht Gottes Angesicht sucht, erfährt, dass diese Erlösungstat Jesu ihn in eine wunderbare Beziehung mit Gott hineinversetzt. Er ist nicht mehr getrennt. Er steht unter der Gnade und darf sie täglich neu empfangen. Er steht vor dem Gnadenthron. Wir sind noch nicht da ganz im All, wo immer Gott sein mag, er ist nicht ferne. Wir sagen ja gerne als Gläubige, er ist nur ein Gebet weit weg. Ich sage, er ist sogar in unserem Herzen durch seinen Geist. Wir dürfen also aus dieser Gnadenfülle schöpfen. Und wer solchen Zugang zu Gott hat, der geht anders mit der Sünde und seinem Versagen um. Er darf beides bekennen, er darf demütig sein und sagen, ja, ich habe Mist gemacht, Herr. Und er wird die Gnade und Vergebung Gottes erfahren. Dann hört das Versteckspiel und auch das Verschiebespiel auf. Es sind ja immer die anderen schuld. Ich habe immer eine Ausrede. Das bringt nichts. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, ich nehme eure Schuld. Ich habe sie getragen. Wer solch ein Leben des Friedens mit Gott kennt, der wird immer Heimweh haben, wenn die Beziehung durch Sünde unterbrochen ist. Und er soll in Gottes Arme laufen, ganz schnell. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Und noch etwas geschieht, wir lernen die Dinge mit den Augen Gottes zu sehen, das Böse zu hassen und das, was er sagt, zu lieben. Wer solch einen freien Zugang zu Gott hat, der betet anders. Wir beten mit Gewissheit und Zuversicht, dass das nicht nur bis zur Decke geht, sondern das Ohr und Herz unseres Gottes erreicht. Weil wir wissen, ein liebender Vater im Himmel hört uns. Mit kindlichem Vertrauen darf ich jederzeit kommen. Welch eine große Gnade. Und wer solch einen freien Zugang hat, der geht auch anders mit Gottes Wort und seinen Verheißungen um. Er weiß um die Treue und Zuverlässigkeit Gottes. Er greift im Glauben seine Zusagen. Und lässt sich vom Wort Gottes dabei leiten, denn es ist ein Licht auf unserem Wege. Das steht im längsten Psalm, nämlich 119, Vers 105. Wer solch freien Zugang hat, der geht auch anders mit Sorgen und Nöten um. Wir dürfen sie abgeben im Gebet, auf ihn werfen. Wir werden dabei die Erfahrung machen, dass wir manchmal einen Fingerzeig bekommen, wie ich mit unserer Heizung. Ein anderes Mal geht eine Tür auf, mit der wir nicht gerechnet haben. Und manchmal brauchen wir eine gute Portion Geduld, weil es länger dauert. Gott ist kein Automat, wo du einen Groschen reinsteckst und dann fällt ein Kaugummi raus. Gottes Hilfe kommt zwar nie zu spät, aber es kann durchaus sein, dass sie erst eintrifft, wenn alles total aussichtslos erscheint. Der Herr ist aber immer für eine Überraschung gut. Das können wir in den Evangelien nachlesen und im Wirken Jesu auch in unserem Leben beobachten. Deshalb bin ich von Jesus begeistert. Von seinem Geist, der mich tröstet und bei mir ist. Wie lange bleibt er? Besuch geht wieder, aber der Heilige Geist bleibt ewiglich. ...2014 gab es eine Jahreslosung. Ihr wisst wahrscheinlich nicht mehr welche. Gott nahe zu sein ist mir gut. Ist mein großes Glück. Ja, richtig, so hieß sie. Danke. Du weißt es noch besser. Ja, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Amen. Vater, wir preisen dich und wir danken dir, dass du uns nahe bist. Und dass du auch unsere Wehwehchen und Schwierigkeiten kennst. Und Herr, wir wollen sie dir jetzt wirklich abgeben und dich bitten, Herr, dass du Türen öffnest, die so verschlossen scheinen. Dass du Gutachten zerbrichst, die so festgemauert stehen, dass auch der Psychologe meint nicht dagegen anzukommen. Aber du bist größer, du bist stärker. Niemand kann dir widerstehen. Halleluja. Amen. Du machst weiter.